Gut. Wir haben eine Serie gehabt von Anfang des Jahres bis jetzt, und zwar passend zur Reformation. Wir haben jetzt 500 Jahre Reformation und haben das genannt, die Reformation geht weiter. Und es gibt ein paar Schlüsselbegriffe, die sozusagen die Reformation ausmachen. Dieses vierfache Sola, das ist einmal allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade und allein Christus. Und wir haben uns das angeschaut in den letzten Wochen, was das bedeutet. Was das damals bedeutet hat, aber was das vor allen Dingen heute bedeutet. Sind das nur irgendwelche theologischen Begriffe oder ja, das ist halt irgendwas, was mit dazugehört und irgendwelche frommen Begriffe. Und wir haben uns dann jedes Mal in zwei Predigten einfach darüber das angeschaut, was das mit uns zu bedeuten hat. Wir haben heute das letzte Sola oder Solus Christus, allein Christus. Und letztes Mal ging es um die Einzigartigkeit von Jesus, und heute gehen wir einen Schritt weiter, nämlich was hat das für eine Auswirkung auf unser Leben? Ja, was heißt denn das eigentlich, allein Christus? Was bedeutet das für dein Leben und für mein Leben? Und dazu habe ich euch einen Text mitgebracht aus Epheser Kapitel 1, Vers 3. Schlagt mal eure Bibeln auf oder eure Apps. Ja, mittlerweile muss man ja sagen, schlagt eure Apps auf. Vermutlich gibt es ja keinen, der kein Handy hat. Und wenn du keine Bibel-App hast, das ist die wichtigste, das ist noch wichtiger als Telefonieren, ladet dir eine runter. Und dort haben wir den Text. Und ich werde diesen Text jetzt nicht vorlesen im Gesamten, sondern wir werden den Schritt für Schritt durchgehen. Und ich möchte dich einladen, wenn du deine Bibel dabei hast, einfach das einfach so mitzulesen. Ich gebe zu, es sind wieder so ein paar paulinische Sätze drin, die einfach im ersten Moment nicht so ganz einfach zu erfassen sind. Ja, wenn Paulus da manchmal so einen ganz langen Satz genommen hat. Aber es steckt hier unwahrscheinlich viel drin. Und wir wollen uns nämlich erstmal anschauen, was wir in Jesus haben. Und die erste Überschrift lautet, gesegnet in Christus. Und das heißt im Vers 3, gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Gepriesen sei Gott. Da fängt es eigentlich schon an, für viele Menschen ist Gott eher was Distanziertes. Sie wird nie auf die Idee kommen, irgendwie Gott zu preisen aus dem Herzen. Natürlich schon in der Kirche oder in der Gemeinde preist man Gott. Wir haben eben auch Gott gepriesen. Es fällt relativ leicht zu singen. Aber so aus dem tiefen Herzen heraus, es gibt Dinge, für die bin ich total dankbar, total begeistert. Und hier kommt das aus dem Herzen von Paulus heraus. Das ist nichts Unnahbares. Das kann jemand nicht verstehen, der Gott nicht kennt. Und ich hoffe, wir können ein bisschen was von dieser Dimension erfassen, was Paulus hier sagt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und warum? Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir reden ja heute auch viel von Segnungen, die wir haben. Ja? Segnungen der Technik zum Beispiel. Oder wir sind gesegnet als Deutsche, als Bürger in einem der reichsten Länder der Welt, in einem der freisten Länder der Welt. Wir sind gesegnet. Da gibt es wirklich viele Dinge, die man nennen könnte. Aber hier geht es nicht um die Segnungen, Errungenschaften. Hier geht es auch nicht um die Überflussgesellschaft. Das ist ja oft so. Wenn wir von Segnungen sprechen, boah, der ist aber echt gesegnet, dann denken wir schnell auch an Geld, oder? Wenn du zum Beispiel beobachtest, dass vielleicht auch, wenn du eine Fernsehshow siehst, bei den Fernsehshows geht es meistens um Geldspiele. 100.000 Euro, wow, das ist der absolute Hammer. Ja, es geht immer, man hat so den Eindruck, das ist das Nonplusultra. Aber ich habe neulich das Beispiel gelesen von J.D. Rockefeller, der reichste Mensch, der mal auf dieser Erde gelebt hatte. Von ihm heißt es, dass er die letzten 35 Jahre nur Milch und Crackers gefuttert hat. Ja? Wegen Magenproblemen. Warum? Weil er sich wahrscheinlich zu viel Sorgen machen musste über sein vieles Geld. Ja? Das hat mir jemand gesagt, die ärmsten Menschen sind die, die nichts haben außer Geld.
Jacke ausziehen, ist irgendwie warm.
Ich bin jetzt nicht so der Jackenträger, ja. Aber zum Thema zurück. Die ärmsten Menschen sind die, die nichts haben außer Geld. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und wir merken, bei uns reiches Land, Überfluss, wir haben alles. Und doch sind wir ein Land, wo die psychologischen Kliniken voll sind mit langen Wartelisten und Menschen, die krank sind, Menschen, die keinen Ausweg haben. Man fragt sich, wieso und weshalb. Und da kommen wir hier zu diesem Punkt, wenn es hier heißt, wir werden gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, da ist alles eingeschlossen. Das sind nicht materielle Segnungen. Die können auch irgendwo eine Rolle spielen, aber da geht es um alles. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind es halt andere Dinge, die wir brauchen, die wir viel nötiger haben. Menschen, die uns runterziehen. Und ich behaupte mal, es sind noch nicht mal die Menschen, die uns runterziehen, sondern es ist eine Dimension dahinter. Die Bibel redet zum Beispiel in Epheser 6, Vers 12 davon, unser Kampf, er geht einfach davon aus, wir stehen alle irgendwie im Kampf, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, und Weltbeherrscher dieser Finsternis, die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ja, also da ist das von Dingen, die Rede von Mächte, von Dingen, die uns runterziehen. Und selbst wenn es keine Menschen um uns herum gäbe, dann ist in uns, ist von hier dem Geist die Rede. Manchmal ziehen wir uns ja selbst runter, weil wir nicht fertig werden mit Dingen, die uns bewegen, die da sind. Und hier heißt es, in Christus, Jesus kann sowas uns geben, dass wir so ein festes Fundament haben, das ist eine Segnung, die größer ist wie alles andere. Ich habe zum Beispiel so mal ein paar Dinge zusammengefasst, ein paar Stichworte nur, was die Bibel uns sagt über Jesus, über Gott. Du fühlst dich schmutzig, er reinigt dich. 1. Johannes 1, Vers 9. Du bist gebunden, er macht dich frei. Galater 5, Vers 1. Du denkst, alles sind gegen dich. Er sagt, ich bin für dich. Römer 8, Vers 31. Du wirst nicht geliebt. Er sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Jeremia 31, Vers 3. Du fühlst dich einsam. Er sagt, ich verlasse dich nicht. Hebräer 13, Vers 5. Du willst aufgeben. Er sagt, ich gebe dich nicht auf. Hebräer 13, Vers 5. Du machst dir Sorgen. Er sagt, ich sorge für dich. 1. Petrus 5, Vers 7. Du hast Angst. Er sagt über 160 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 17. Ist das nicht der Hammer? Das ist das, was Jesus, was Christus ausmacht. Das ist das, was ich dir als Ermutigung heute Morgen weitergeben möchte, wenn du mit Jesus lebst, wenn du ihn kennst, das in Erinnerung zu rufen. Da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber ich möchte auch das dir sagen, wenn du sagst, das mit Jesus, das mit Christus, das mit Gott sagt mir alles nichts. Setz das mal gegenüber und du kannst garantiert einiges nicht abhaken, sondern einiges unterstreichen, was da bei diesen Punkten in der linken Spalte steht. Und tatsächlich auf der rechten Seite findest du die Antwort. Ich habe damals vor ein paar Wochen ein Luther-Zitat gelesen und ich habe einfach gedacht, ich lese euch das nochmal vor. Da kommt nochmal deutlich draus raus, warum alleine Christus. Luther schreibt im Großen Katechismus, da gab es keine Hilfe, da gab es keinen Rat und Trost, bis sich der eine und ewige Sohn Gottes, Jesus Christus, unseres Jammers und Elends aus grundloser Güte oder auch Gnade erbarmte und vom Himmel kam, uns zu helfen. So sind nun jene Tyrannen und Zwingherren alle vertrieben. Ja, das können Menschen von außen sein, das kann mein eigener Tyrann in mir drin sein. An ihrer Stelle ist Jesus Christus getreten, der Herr des Lebens und der Gerechtigkeit, der Herr über alles Gute und alle Seligkeit. Er hat uns arme, verlorene Menschen aus dem Rachen der Hölle gerissen und befreit und hat uns die Huld und Gnade des Vaters wieder zurückgebracht. Da wird Gott plötzlich nicht zu einer distanzierten Person, sondern zum Vater, etwas ganz Persönliches. Er hat uns als sein Eigentum unter seinen Schutz und Schirm genommen um uns durch seine Gerechtigkeit, Weisheit und Macht, Leben und Seligkeit zu bringen. Ist das nicht stark? Wir sind gesegnet in Christus. Das bedeutet dieser Punkt, den wir hier gerade eben gesehen haben, in diesem Vers 3. Wir sind nicht nur gesegnet in Christus, wir sind auserwählt in Christus oder durch Christus. Das heißt im Vers 4, er, also der Gott, der Vater, wie er uns in ihm, in allein Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Durch Jesus Christus, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und das musst du ganz langsam und lang auf deiner Zunge zergehen lassen. Ich finde das so cool. Ja? Das ist wie so etwas, das futterst du nicht einfach wie ein Gummibärchen, das tust du in den Mund und schluckst runter. Weißt? Sondern das ist etwas, was du so ganz langsam genüsslich in deinem Mund so zergehen lassen muss. Deswegen ist das voll Power. Da könnten wir wochenlang drüber sprechen, was hier steht. Hier heißt es, schau mal diesen Vers an. Gott hat dich bereits vor Grundlegung der Welt im Blick gehabt. Wer es fassen kann, der fasse es. Bevor diese Welt überhaupt gegründet wurde, hat er dich im Blick gehabt. Hat Gott dich im Blick gehabt, nicht irgendwie so die ganze Menschheit. Und dann heißt es, Gott sieht dich bereits, schau mal da, Gott sieht dich bereits jetzt schon als Kunstwerk heilig und tadellos. Bist du heilig und tadellos? Nein. Bin ich heilig und tadellos? Nein. Keiner von uns. Aber Gott sieht uns bereits. Ich möchte es erklären anhand von einem Bild, was ich gehört habe. Um 1500 rum lag jahrelang ein 7-Tonnen Marmorblock in Florenz rum. Keiner wusste so richtig, was er mit diesem riesen Block anfangen sollte. Da gab es einen Künstler, Michelangelo, der sah diesen Block und erblickte darin keinen nutzlos gewordenen Stein, sondern David mit der Schleuder. Und er sagte, und ich werde David aus diesem Stein befreien. Und das ist dabei rausgekommen. Achtung, keine Angst, ich habe keine volle Aufnahme gemacht. Ja, da ist nämlich etwas, wenn auch klein, drauf, was man nicht so zeigen darf. Ja, ich dachte, ich zeige euch mal hier eine an. Oh, ey, das ist ein Hammer-Kunstwerk. Ihr könnt sogar die Sehnen, die Adern da erkennen. Ja. Und Michelangelo sieht diesen rohen Block und sieht, und da steckt David mit der Schleuder drin und den werde ich befreien. 4,3 Meter hoch, 5,6 Tonnen schwer. Und dann heißt es in einem Bericht, den habe ich gelesen, das habe ich aus dem Internet, als die Menschen ihn 1504 endlich sehen konnten, mögen sich manche gefragt haben, wie er sich so lange im Stein verstecken konnte. Ja. Und das ist Gott, er sieht dich. Ja, wir sehen oft diesen Klotz und sagen, oh, es hat doch keinen Zweck. Es gibt Leute, die machen ein Ende mit ihrem Leben. Die sind verzweifelt, sind am Ende. Und Gott sieht dieses Kunstwerk. Das ist Gott in Christus. Ja? Und guck mal, weiter im Text heißt es, er sah dich bereits schon vorher als erlöst zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Bevor du überhaupt eine Entscheidung getroffen hast, hat er dich schon auserwählt. Du hast vielleicht was Neues. Du sagst, wenn du erzählst, sagst du, ich habe mich für Jesus entschieden. Das ist falsch. Jesus hat sich für dich entschieden. Wir hätten uns nie für Jesus entschieden. Und vielleicht ist der ein oder andere hier, der sagt, das ist für mich alles distanziert. Und du wirst es nicht erfassen, wenn du jetzt nicht erlebst, dass vielleicht Gott auch zu dir spricht. Das ist ein Geheimnis mit diesem Auserwählt. Was heißt denn das? Haben wir keinen freien Willen mehr? Doch. Hier heißt es in diesem Text drin, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ist sein Wunsch, sein Wille, dass du ihn kennenlernst. Aber es hängt auch mit deinem Willen zusammen. In Matthäus 22, Vers 14 steht, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Mit anderen Worten, du bist berufen. Und wenn du diese Berufung ablehnst, bist du nicht auserwählt. Ist das nicht stark? Du bist berufen. Gott hat dich berufen, Jesus kennenzulernen. Er hat dich berufen, dass er diesen Klotz bearbeitet, dass er dich heilig und tadellos macht, dass er in dir zur Geltung kommt, dass er in dir wirksam werden kann, dass er dein Leben verändern kann. Und es kommt jetzt darauf an, reagierst du darauf oder reagierst du nicht darauf? Reagierst du nicht darauf, bist du nicht auserwählt. Und deshalb auch für uns, die wir schon lange unterwegs sind mit Gott, mit Jesus. Ja, du bist auserwählt, weil du ihm geantwortet hast. Und das ist stark, was wir hier in diesem Text lesen. Und das gilt für jeden. Und ich möchte die von uns auch einladen, wenn das vielleicht das erste Mal zu dir spricht und du spürst, wow, das könnte für mich sein, dann lass dich auf Gott ein. Lass dich auf Jesus ein. Er will zu dir sprechen. Er will in dein Herz hineinkommen. Hier ist die Rede von der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Das ist unendlich. Gnade, das ist völlig unverdient. Gott liebt mich nicht, Gott hat mich nicht errettet, weil ich so ein super Typ bin. Überhaupt nicht. Das sagt er auch zu Israel irgendwann an der Stelle. Er sagt, hey Leute, denkt nicht, ich habe euch als Volk auserwählt, weil ihr so ein super Volk seid, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Weil er nichts wart, um meine Herrlichkeit zu zeigen, die wirksam wird in Menschen, die sich vielleicht auch als an nichts fühlen. Und das Dritte, was wir hier noch sehen, gesegnet in Christus, auserwählt durch Christus und erlöst in Christus. In Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Wenn das Neue Testament von Erlösung spricht, dann steckt hier das Wort Apolystrosis drin. Dieses Wort wurde benutzt, wenn Sklaven gekauft wurden. Ja, es gab damals im Römischen Reich ca. 1,5 Millionen Sklaven. Das waren ungefähr ein Viertel der ganzen Bevölkerung. Sie wurden verkauft und gekauft wie Möbelstücke. Aber jetzt könnte es passieren, theoretisch konnte jemand einen Sklaven kaufen und ihm die Freiheit schenken. Ja, für einen hohen Preis. Aber genau wie ein Sklave sich nicht selbst erlösen konnte und einfach gesagt hat, so, ich bin jetzt einfach mal frei, genauso wie ich, wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro Schulden hätte bei der Bank, kann ich auch nicht einfach zur Bank hingehen, ich habe jetzt keine Schulden mehr, ihr seid mir jetzt mal gnädig. Nehmt mir die einfach mal weg, die sagen, hast du einen Vogel oder was? Und genauso erreicht, möchte Gott uns mit seiner Gnade beschenken, mit seiner Gegenwart beschenken. Aber es geht nicht einfach so. Das ist manchmal so ein Trugschluss. Ja, Gott ist ja schon gnädig. Ja? Gott wird am Ende schon alles Augen zudrücken und mich dann zu sich lassen. Er kann es nicht, weil er ist heilig und gerecht. Es steht was zwischen ihm und mir. Und die Gnade wird nur ergreifbar durch Jesus. In Jesus haben wir die Erlösung. Und dafür musste er sein Blut vergießen. Ey, der musste sein Blut vergießen. Der musste alles weggeben, um die Vergebung der Vergehungen uns zu geben, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und für uns gilt, wenn du das erlebt hast, das ist immer wieder da. Immer wieder. Ey, du schleppst vielleicht irgendeine Schuld mit dir rum. Und ich rede immer wieder auch mit Leuten, die sagen, boah, hey, ich habe so oft schon verbockt und ich glaube, jetzt ist Gottes Geduld am Ende. Sie ist nie am Ende. Das ist so stark. Erlösung gilt immer jetzt, Gnade gilt immer jetzt für uns alle. Und wenn wir diese drei Punkte sehen, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen, wir sind erlöst und wir sind von ihm aus vorherbestimmt, müssten wir eigentlich nur noch jubelnd hier rumtanzen und nicht so in den Stühlen hängen. Ja, also entschuldigt, das ist ja bequem hier, ja. Aber genau, da setzt sich schon einer gerade auf. Aber wir müssten eigentlich sowas von begeistert sein. Nun, natürlich spielt das Leben ja auch noch mit einer Rolle. Und ich glaube auch, es gibt einen Grund, warum manche Christen rumlaufen wie Trauerklöße und vielleicht noch schlimmer drauf sind, wie irgendjemand, der nicht mit Jesus lebt. Das ist ein Geheimnis. Und das wird uns berichtet in den nächsten Versen. Und das ist eigentlich so der springende Punkt, auf den ich nochmal zu sprechen kommen möchte. Und zwar heißt es im Vers 9, Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Also hier ist schon mal von Geheimnis die Rede. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in Christus. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm, immer wieder, in ihm, in Christus. Das ist das Geheimnis. Also Geheimnis, da heißt es Mysterium eigentlich, das Wort steht hier. Für viele Menschen, wenn du Gott nicht kennst, ist das ein Mysterium. Du fragst dich, warum quatschen die immer von Jesus? Das hat die erste Gemeinde, die Menschen um die erste Gemeinde herum sich auch gefragt. Warum reden die immer von Christus? Deshalb hatte man sie mit dem Schimpfnamen gestempelt, Christen. Christen ist ein Schimpfname eigentlich, ein Spottname. Jesus-Spinner oder so irgendwas. Aber warum war das so? Weil sie etwas ausstrahlten. Und warum ist das so? Warum strahlen wir das nicht aus? Warum geht es dir vielleicht als Christ richtig, richtig mies? Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, zum einen redet Gott hier von einem, durch den Paulus, von einem Plan, von einem Masterplan. Hier ist die Rede von einer Verwaltung. Das ist Oikonomia, steht hier, Verwaltung, Heilsplan, Haushaltsplan. Es gibt einen Haushaltsplan Gottes über die ganze Zeit der Erde und bei Erfüllung der Zeiten, das ist ein Kairos, nennt sich das, also Zeit im Heilsgeschichtlichen genannt. Und in diesem großen Fenster, was Gott hat, in diesem großen Masterplan, bin ich Teil dieses Planes. Ich bin in diesem Plan eingebettet. Und Gott möchte, dass ich in dieser Zeit, wo ich jetzt hier lebe, 2017, hier in Stuttgart, dass ich ein Teil von Gottes Plan sein kann. Und das funktioniert aber nur, wenn er in mir wirken kann und wenn er mich irgendwo auch freisetzen kann, dass ich nicht immer geknechtet bin von Dingen, die mich umgeben, sondern dass ich frei sein kann. Vers 9 nochmal, wenn man das zusammendampft, diesen Vers, das Geheimnis lautet in ihm. Und das ist der Grund, warum manche Christen einfach nur mal einen kurzen Sprint hinlegen und dann wieder zusammensacken oder manche sich bekehren zu Jesus, voller Begeisterung sind und nachher wieder irgendwie läuft das nach 0815 ab. Und zwar Christus in mir und auf der anderen Seite ich in Christus. Das sind zwei verschiedene Komponenten. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, da steht in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern, wer kennt den Vers? Christus lebt in mir. Ja? Also ich lade Jesus in mein Leben ein und ich nenne ja oft diesen Vers aus Offenbarung 3, Vers 20, das ist wie so eine Türe. Ich habe ein Haus und Jesus sagt, öffne mir die Türe und ich komme zu dir rein und werde Gemeinschaft haben. So weit, so gut. Ich bitte ihn, dass er mir die Schuld vergibt, dass ich ein Kind Gottes sein darf und alles. Jetzt kann es aber sein, dass ich jetzt Jesus sage, er gehört jetzt zu mir, lebe aber weiterhin in meiner alten Natur, in meinem alten Schema, in meinem alten Denken. Und dann ist das so, mein Leben powered by God. Ja, Jesus Inside. Oder Jesus als Hilfsmotor. Oder als Notstromaggregat. Ich tue, ich lebe und wenn es nicht geht, dann hilft Jesus mir. Und das ist ein Krampf. Und darum braucht es etwas Neues, etwas anderes. Und deshalb heißt es hier, das Geheimnis, Vers 9, 10, alles zusammenzufassen in Christus. Das Geheimnis, in Christus zu sein. Oder in Vers 7, in Jesus haben wir die Erlösung. Das ist ein feiner Unterschied. Das müssen wir verstehen, was es damit auf sich hat. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht. Und zwar habe ich das aus einem Buch von Neil Anderson, Neues Leben, Neue Identität. Kennt das jemand? Gutes Buch. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber kauft euch das. Richtig cool. Also für die Hauskreisleute habe ich da auch einen Link zu. Und er hat diese Grafik hier aufbereitet. Und ich werde versuchen, das mal in nur ein paar Minuten ein bisschen zu erklären, was da läuft. Ja, wir sehen hier Geist. Wir sehen sozusagen die Seele drumherum und außen den Körper, die ganze Persönlichkeit eines Menschen. So, wenn jemand Jesus hat, kommt Jesus in mein Leben, in mein Innerstes hinein. Ich bekomme seinen Geist und sein Geist möchte mich anleiten, so zu leben, wie er das möchte. Jetzt nehmen wir mal eine Situation an. Ja? Du musst dein Leben mit schwierigen Menschen teilen. Gibt es ja ab und zu mal. So, und obwohl du jetzt Jesus in dir hast, seinen Geist in dir hast, kommen jetzt Verletzungen auf dich zu. Deswegen steht unten auch noch Fleisch. Ja? Da kommen Dinge, da kommen Beleidigungen oder was auch immer, kommt auf dich zu. Und jetzt kommt es darauf an, wie du dich verhältst. Mal schaffst du es, ruhig zu bleiben, mal verstrickst du dich in unnötigen Streit. Warum? Weil dein Verstand zweigleisig ist. Ja? Er wird teilweise gesteuert von den Umständen. Ja? Die Umstände kommen auf dich zu, es macht dich sauer. Es nimmt dein Verstand ein und der Verstand beeinflusst die Gefühle. Es bringt also nichts, die Gefühle einfach zu ändern. Ich fühle mich jetzt einfach mal gut. Ja? Sondern der Verstand nimmt sich der Gefühle an. Ich werde bitter, ich werde sauer. Das ist wie so ein Todeskreislauf. Das kann sich auswirken auf meinen Körper, körperliche Probleme und so weiter. Und entgegen einem Menschen, der jetzt den Geist Gottes nicht hat, habe ich zusätzlich noch den Kampf in mir drin, dass ich ja eigentlich weiß, das ist nicht richtig und das ist falsch. Und ich sitze vielleicht jetzt im Gottesdienst und mache Worship und bete Gott an und fühle mich wieder gut und sage, so, jetzt geht's aber mit neuen Kräften voran, komm wieder raus, werd wieder von der gleichen Sache belagert, es nimmt mich wieder ein und dieses Hin und Her und es zieht mich vielleicht noch mehr runter. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Mit dem Willen ist das genauso, ja. Der Wille, der wird vom Verstand auch eingenommen und ich tue halt eben nicht, dass Paulus redet davon und das ist tatsächlich ein ständiger Kampf, egal bei wem. Das, was ich tun will, tue ich nicht. Das, was ich nicht tun will, tue ich. Aber nochmal zurückzukommen auf den Vers eben, wo wir gelesen haben, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt sagt Paulus weiter, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, ja, was ich jetzt im Fleisch lebe, da, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Also ich lebe das bewusst, ich bin jetzt in Christus, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Also er schafft mir eine neue Identität. Und dann passiert Folgendes. Das ist jetzt ein Ideal, aber das ist die Richtschnur. Und das erleben wir dann auch immer wieder. Ja, wir haben wieder Ausgangssituation. Leben mit schwierigen Menschen teilen. Und jetzt kommt diese ganze Chose wieder auf mich zu. Aber tief in meinem Inneren weiß ich, ja, da könnte ich jetzt sehr schnell in einen Minderwert reinkommen, weil die Person sich mit mir messen will und ich fühle mich minderwertig und diese Minderwertigkeit, die sagt dem Verstand, das kann ja wohl nicht sein, ich fahre meine Schutzschilder hoch und so weiter, Gefühle, dieses ganze Dram-Dram. Aber tief im Inneren weiß ich, ich habe meinen Wert in Gott, in Christus. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Und sein Geist, und das ist nicht nur, dass sein Geist als Hilfsmotor da ist, sondern ich sage, Jesus, das bin ich in dir und ich möchte mich auf dich ausrichten. Darum ist es auch wichtig, dass ich jeden Tag Zeit verbringe mit Gott, bevor du auf deine Arbeitsstelle gehst, die vielleicht brutal schwer ist. Das ist nicht, du musst jetzt mal ein bisschen stille Zeit machen, das gehört dazu. Nein, sondern du stehst auf und stellst dich unter den Schutz des Blutes Jesu und sagst, Jesus, du lebst in mir und ich möchte jetzt in dir sein. Ich bin in dir gegründet. Und du siehst die Umstände, die wieder auf mich zukommen. Und ich will bewusst mich nicht von diesen Umständen gesteuert werden. Und jetzt leitet dich der Geist Gottes. Er leitet deinen Geist, dass du verstandesmäßig Dinge in eine andere Richtung lenkst. Es gibt ein ganz interessantes, oder es gibt viele, viele gleiche Verse. Psalm 42, Vers 6 heißt es, das sagt der Psalmschreiber zu seiner Seele, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst ständig in mir rum, harre auf Gott. Ja? Also er sagt, wow, wer bin ich eigentlich in Christus? Und der Verstand sagt dem Gefühl sozusagen, harre auf Gott, schau mal, was du in Christus bist. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, außerdem hat das natürlich auch Auswirkungen. Das ganze Modell ist dann der Tempel des Heiligen Geistes. Das wirkt sich auf meinen körperlichen Zustand aus. Und wisst ihr was? Ich glaube, man kann das auch Menschen ansehen. Ob sie Frieden im Herzen haben, ob sie mit Jesus unterwegs sind oder ob sie bitter sind. Mir kann einer lang erzählen, er hat Jesus im Herzen und er hat Frieden. Er läuft da rum mit einer grimmigen Miene und schießt um sich wie gestört und alles Mögliche. Irgendwas stimmt da nicht. Es ist vom Geist her gesteuert. Das ist Gottes Wunsch. Lass mich nur eine Bemerkung dazu machen. Nicht, dass ihr sagt, ja, wie, habe ich jetzt überhaupt keine Probleme mehr? Das ist doch Quatsch. Nein, wir alle haben die gleichen Kämpfe. Und wir alle müssen uns jeden Tag, ich muss mich jeden Tag dafür entscheiden. Weil jeden Tag übermannen mich meine Gefühle und wollen die Dominanz ergreifen. Und dann muss ich aufpassen, wie gehe ich damit um? Lasse ich den Gefühlen freien Lauf? Oder gehe ich wieder in diesen Modus, weil der Geist Gottes, weil Christus in mir lebt und sage, Gott, und ich bin in dir. Ich stelle mich unter den Schutz deines Blutes. Ich möchte das euch zum Schluss deutlich machen an dem, was wir eben gelesen haben, was wir in Christus haben. Bist du noch dabei? Gut. Gäbe sicherlich noch vieles dazu zu sagen, aber lass uns das Wort Gottes selbst reden. Anhand von dem Text, jetzt nehmen wir wieder diese Situationen, ja, der Druck, oder für dich ist es vielleicht Stress auf der Arbeit, Stress mit den Kindern, Stress mit dem Ehepartner, was auch immer. Das können viele verschiedene Dinge sein. Arbeitslosigkeit, Schulden, Abhängigkeit, alles Mögliche, was da auf uns einströmt. Und jetzt schauen wir mal den Text an, den wir heute Morgen gelesen haben. Wie das ist, wenn ich in Christus bin. Im Vers 3 haben wir gelesen, in Christus bist du gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, steht da. Also egal was ist, er hat eine Lösung für diese Situation und er möchte in dieser Situation begegnen. Denk nochmal an die Liste, die wir am Anfang uns angeschaut haben. Vers 4 haben wir gelesen, in Christus wurdest du auserwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Du bist auserwählt. Gott hat einen Plan. Luther hat mal gesagt, was kratzt die deutsche Eiche, wenn sich eine Sau daran reibt? Ja? Versteht ihr? Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, das kannst du nicht von heute auf morgen machen. Römer 12, Vers 2, lasst euch erneuern durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Da wird was verändert. Das ist ein Prozess, das läuft nicht von Anfang an, aber an dem halte ich fest. Und umso mehr erkenne ich, was ich für einen Wert in Christus habe. Oder Vers 4, auch nochmal. In Christus wurdest du von Gott gesehen als heilig und untadelig. Natürlich kommen da Leute und sagen, du als Christ, wie kannst du das und das und alles Mögliche? Oder da kommt in mir drin, boah, hey, ich bin so ein Loser, ich schaffe das nicht. Dass ich immer wieder sagen darf, so sieht Christus mich, so sieht Gott mich. Ich sehe mich jetzt als dieser Klotz, der es irgendwie nicht fertig bringt. Aber ich darf auf Christus schauen und Jesus zeigt mir, welchen Wert ich in ihm habe. Er sieht diesen David, der schon frei gemeißelt wurde. Ja? Und weiter. In Christus ist dein Leben vorherbestimmt. Es ist alles vorherbestimmt und keiner kann dir das stehlen. Das ist ja oft die Angst, mir wird was geraubt, die Angst, ich muss mich jetzt verteidigen, sonst nimmt mir einer den Job weg, die Angst, ich werde untergebuttert im Leben. Ja? Nein, in Christus ist dein Leben vorherbestimmt, Gott hat einen Plan. Natürlich darfst du dann auch bold, kühn sein, ja? Wenn Dinge da sind und du siehst, die Dinge laufen falsch, aber du kommst aus einer anderen Identität, aus einer Position, nicht der Bitterkeit und fährst die Leute zusammen und alles Mögliche, sondern du kannst das aus einer ruhigen Position heraus tun, weil du weißt, du bist in Christus und kannst diese Dinge ansprechen und kannst die Dinge auch ansprechen, die falsch sind. Dann Vers 5 auch nochmal, in Christus bist du als Sohn oder Tochter Gottes adoptiert. Das nimmt dir hier niemand weg. Du bist ein Kind Gottes. Dann belasten mich gewisse Dinge gar nicht mehr so, oder? Weil ich weiß, ich bin fest da drin. Das nimmt mir niemand weg. Bist du schon mal Achterbahn gefahren? Karacho. Cool, Tripsdrill. Das ist eine richtig coole Bahn. Von 0 auf 100 in 1,3 Sekunden, glaube ich. Du sitzt da drin und ich schreie normal nicht so, aber ich komme da raus nach dem dritten Mal fahren, mir haben die Stimmbänder richtig wehgetan. Aber wisst ihr, es ist schon auch eine Angst und eine Panik und ich schreie da rum, aber warum setze ich mich, Idiot, in so ein Ding rein, stelle mich dieser Gefahr? Ich setze mich da rein, weil ich genau weiß, da sind schon Hunderttausende mitgefahren, da passiert nichts. Also in der Regel nicht. ich weiß, ey, das bringt mich an den Rande des Wahnsinns, aber es ist noch ein Kick dahinter, weil ich weiß, ich komme da durch. Wisst ihr, und so ist das in Christus. Natürlich haben wir die Gefahr, natürlich kommen die Dinge, natürlich bringen sie uns runter, natürlich erzeugen die gleichen Gefühle wie bei jedem anderen. Aber tief, tief im Inneren weiß ich, ich bin vorherbestimmt, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes und er wird mich nie fallen lassen. Ich kann nie tiefer fallen, ich glaube, das hat Simon eben gesagt, ich kann nie tiefer fallen als in seine Hand. Ist doch stark, oder? Und dann noch in Christus, da heißt es in Vers 5, hat er Wohlgefallen an dir. Hier habe ich meinen Wert. Ja, Minderwertigkeitsdinge, da haben wir alle mit zu tun. Ängste, da haben wir alle mit zu tun. Meinen Wert habe ich in Christus. Manchmal muss ich dann echt nochmal tief durchschnaufen, wenn ich vielleicht in einer Konfliktsituation bin. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann renne ich halt eben raus und mache mir das nochmal bewusst und sage, Gott, zeig mir nochmal, wer ich in dir bin. In Christus habe ich meinen Wert. In Christus, Vers 6, das steckt alles in diesen paar Versen drin. Hammer, oder? Boah, die Bibel, die ist voll von den Sachen. Vers 6, in Christus ist seine Gnade immer für dich da. Reichtum seiner Gnade, volle Kanne, immer wieder. Jetzt gerade im Moment, sie ist da. Lass dir nicht einreden, die Gnade, oh, das ist vorbei. Nein, sie ist immer wieder da für dich. Für mich und für dich. Wir sind noch nicht ganz fertig. In Christus bist du erlöst. Vers 7. Erlöst. Das Wort erlöst, das bringt so etwas Befreiendes. Ich bin erlöst, ich bin befreit. Ich bin nicht mehr Sklave. Ich bin nicht mehr Sklave. Auch wenn du vielleicht Potenzial an Dingen noch dranhängst, sagt es Gott immer wieder, Gott, du hast mich erlöst. Diese Dinge, die mich da gefangen nehmen wollen, da versucht der Teufel sein Grip, seine Hand dran zu halten. Aber das spreche ich aus im Namen Jesu. Und da, wo es halt noch nicht funktioniert, da hole ich mir Hilfe, da gehe ich zu Menschen hin, damit ich dahin finden kann, dass er mich befreit. Und dann noch eins, haben gerade schon Leute ein Bild davon gemacht, müsst noch mal ein Bild machen. In Christus hast du Vergebung von allen Vergehungen, unlimited. Es ist so stark, von allen Dingen. Er hat neulich wieder mit einem gesprochen, der gesagt hat, ja, aber ey, ich habe den Eindruck, es geht nicht mehr. Er kann mir nicht vergeben. Doch, er kann dir von allem vergeben, zu jeder Zeit. Es ist unlimited. Hey, das ist doch stark, oder? Das haben wir in Jesus. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Henry G. A. Nouwen, einem holländischen Priester, Folgendes gesagt. Du musst die Welt, also hier nochmal ein Aufruf an uns, du musst die Welt entlarven für das, was sie für dich ist. Manipulativ, kontrollierend, machthungrig und auf lange Sicht zerstörerisch. Die Welt erzählt dir viele Lügen darüber, wer du bist. Und du musst einfach realistisch genug sein, um dich selbst daran zu erinnern. Das ist cool, ja? Natürlich. Das müssen wir uns deutlich machen, was da abläuft. Jedes Mal, wenn du durch sie verletzt bist, durch die Umstände, durch die Welt, durch alles, jedes Mal, wenn du durch sie verletzt bist, beleidigt oder abgelehnt, musst du alles daran setzen, zu dir selbst zu sagen, ja, ich sage zu meinem Verstand, diese Gefühle, ja, sehen wir wieder diesen Kreis, diese Gefühle, so stark sie auch sind, sagen mir nicht die Wahrheit über mich selbst. Die Wahrheit ist, obwohl ich jetzt nicht fühlen kann, dass ich ein auserwähltes Kind Gottes bin, wertvoll in Gottes Augen, geliebter in Ewigkeit genannt, in Christus, in einem ewigen Glauben sicher gehalten. Amen. Nimm das mit, war vielleicht ein bisschen viel, hör dir das nochmal an, besprecht es im Hauskreis und lass uns jetzt aufstehen und das nochmal vor Jesus festmachen. Herr, ich finde es einfach so klasse, dass du so viel hast für mein Leben, für unser Leben. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie man dieses Leben meistern will ohne dich. Und ich ziehe meinen Hut eigentlich vor Menschen, die sagen, ich schaffe das schon selbst. Weil das kostet so viel Kraft, so viel Anstrengung. Und doch tut es mir auch leid gleichzeitig, weil ich sehe, am Ende ist so viel Krampf da, so viel Bitterkeit, so viel Verletzungen. Und wir haben gerade gehört in diesem Zitat von die Welt, die uns umgibt, manipulativ, kontrollierend, machthungrig, zerstörerisch. Und du bist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Dass du gekommen bist, um uns zu erlösen aus dieser Gefangenschaft. Dass du gekommen bist, um uns zu segnen mit allen Segnungen. Nicht einfach ein, keine Ahnung, Daimler oder ein bisschen Kohle am Konto oder ein Haus, sondern viel, viel mehr. Uns zu segnen mit einem neuen Leben, mit einer Quelle des neuen Lebens, mit einer neuen Identität, die uns hilft, die Dinge neu anzugehen, im neuen Licht zu sehen. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns erlösen kann. Gott und Vater, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist in Jesus, weil du dieses Elend nicht länger mit angeschaut hast und du hast diesen, und das war von Anfang an geplant, wir haben vorhin von diesem Zeitalter gesprochen, dass du gekommen bist und gerade auch für die Stunde jetzt. Und ich möchte dich jetzt bitten für diejenigen, die du schon lange, lange, lange berufen hast und die bisher das noch nicht erfasst haben, noch nicht gehört haben oder abgelehnt haben, dass du jetzt in ihr Leben reinkommst. Und ich möchte einfach das in ein Gebet vorsprechen, in ein paar Sätzen, und dass das jeder für sich leise nachsprechen kann. Herr Jesus Christus, ich habe erkannt, dass du in mir leben möchtest. Dass du für meine Sünden und meine Schuld ans Kreuz gegangen bist, um mich zu erlösen. Aber du lebst, weil der Tod dich nicht halten konnte. Du hast den Tod besiegt, du hast die Sünde besiegt, du hast diese alte Natur besiegt. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich öffne jetzt die Türe meines Herzens. Komm in mein Leben. Christus in mir. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte in dir sein, Jesus. Ich möchte in diese neue Identität hineinkommen und wachsen. Stell mir Menschen an die Seite, die mir dabei helfen. Danke, dass du mich jetzt errettet hast und erlöst hast. Und danke Gott, dass du mein Vater bist und ich dein Sohn, deine Tochter. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, während unsere Augen geschlossen sind, einfach als ein Zeichen, wir haben eben von der Himmelswelt, von der unsichtbaren Welt gesprochen, von den manipulativen Kräften, von den zerstörerischen Dingen, einfach als ein Zeichen zu sagen, ich gehöre jetzt zu Jesus. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast und dein Leben Jesus eingeladen hast, dann heb kurz die Hand für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ich gehöre zu Jesus. Bitte ein kurzes Handzeichen. Danke, 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 danke. Gott, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt die Hand gehoben hat. Ich danke dir dafür, dass du das siehst. Dass du das siehst. Du hast gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du uns so lieb hast, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Und ich möchte dich bitten jetzt für jeden Einzelnen, der diesen Schritt heute das erste Mal getan hat, dass du ihm hilfst, mit dir zu leben, mit dir verwachsen zu sein. Das zu erleben, Jesus. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Gott, dass du jetzt hier bist. Du bist über Raum und Zeit. In Jesu Namen. Und ich möchte dich für uns alle bitten, für uns als deine Nachfolger, die wir immer wieder kämpfen, immer wieder in den alten Müll reinkommen, obwohl du in uns drin lebst und immer wieder versuchen, aus eigener Natur heraus das zu machen. Jesus, wir möchten wieder bewusst in dir sein, in Christus leben. Wir bekennen dir die Dinge, wo wir wieder unser eigenes Ding gedreht haben. Und ich bitte dich hier an dieser Stelle neu, erfülle uns frisch mit deinem Heiligen Geist. Jesus, komm du auf uns, Heiliger Geist, erfülle du uns. Und wir möchten wieder ganz neu in dir drin sein, in dir leben, mit dir unterwegs sein, Geist Gottes. Und danke, dass du jetzt hier bist, geredet hast, sprichst. Und dass für viele das hier wieder ein neuer Start sein kann, weil deine Gnade unendlich ist. Danke, Jesus. Lass uns das Jesus nochmal entgegensingen. Ich liebe dich, Herr.